Das Thema Zölle, Situation am Aktienmarkt, damit werden wir gleich anfangen. Es gibt dann auch noch Fragen unter anderem zum Brückenzustand, 80 Jahre Kriegsende, der Situation in Duisburg und andere Themen. Aber wir fangen, wie gesagt, mit dem Thema Zölle an und damit beginnt Herr Nienaber. Moment, falsches Mikro.
Ich habe noch nicht an. Geht's jetzt? Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Herrn Hebestreit. Und zwar haben ja jetzt im Zuge der Zollankündigung der USA mehrere europäische Regierungen, also Regierungen in Europa, Hilfsprogramme angekündigt, die darauf zielen, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Da wollte ich fragen, ob in dieser Richtung auch was in den kommenden Tagen von der Bundesregierung zu erwarten ist oder ob dies komplett der neuen Regierung überlassen wird. Also ist da irgendwas im Köcher oder wird da erstmal nichts passieren? Danke.
Herr Nienaber, bevor ich vielleicht konkreter auf Ihre Frage eingehe, ganz grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich die Situation an den internationalen Finanzmärkten sehr aufmerksam beobachten. Sie haben die Kursbewegungen, die alle nach unten gehen, in den letzten Stunden alle gesehen. Der Bundeskanzler ist in engem Kontakt sowohl mit europäischen Staats- und Regierungschefs als auch mit den führenden deutschen Unternehmen. Er hat in den vergangenen Tagen viele, viele Gespräche dazu geführt. Und wir versuchen, die Situation und die Auswirkungen nach den Ankündigungen der amerikanischen Seite jetzt genau zu verstehen, um dann auch zu sehen, wie darauf reagiert werden muss. Sie wissen, dass heute der EU-Handelsrat tagt. Da geht es um eine Gegenreaktion auf die Zölle, die die USA auf Stahl, Aluminium und Ähnlichem vor einigen Wochen schon erlassen haben. Es geht noch nicht um eine Gegenreaktion auf die jüngsten Zollentscheidungen von der vergangenen Woche. Da gibt es jetzt auch innerhalb Europas Abstimmungsbedarf. Der wird jetzt erst einmal miteinander getroffen und dann werden wir sehen, wie wir reagieren können und müssen, um zweierlei zu machen. Wir wollen ja keinen Handelskrieg herbeiführen, sondern das Ziel sollte schon sein, eher Handelshemmnisse weiter zu senken. Und das Zweite ist, dass wir natürlich unsere heimischen Unternehmen schützen müssen vor dem, was ansonsten an Weiterungen kommt. Wir haben es mit einer sehr globalisierten Weltwirtschaft zu tun, deutlich anders als vor 100 Jahren, als das schon einmal probiert worden ist, mit Schutzzöllen und Ähnlichem zu agieren. Produkte, die irgendwo hergestellt werden, überqueren in den Produktionsprozess oft mehrfach Landesgrenzen immer wieder. Und der letzte Ort der Produktion ist dann nicht immer der Herstellungsort alleine, sondern da gibt es viele, viele Vorprodukte. Also das hat Weiterungen auf viele, viele Länder. Das sehen wir jetzt gerade an den internationalen Finanzmärkten. Das wird sich überall auch noch niederschlagen. Und insofern ist das auch nochmal wichtig, es als Weckruf zu sehen, dass dieser Weg, der Kanzler hat das in der vergangenen Woche genannt, am Ende nur Verlierer kennen würde. Und insofern müssen wir jetzt klug agieren und klar agieren, um einen weiteren Handelskrieg oder eine Eskalation eines Handelskrieges zu vermeiden. Das läuft im Augenblick, diese Diskussionen laufen. Da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Ergebnisse mitteilen, weil die Diskussionen eben noch unterwegs sind. Der Bundeskanzler hat unter anderem gestern mit dem britischen Premierminister gesprochen. Er hat auch am Freitag mit EU-Kommissionsvizepräsident Šefčovič gesprochen. Und diese Gespräche laufen jetzt in diesen Tagen weiter. Und parallel dazu, auf die Frage jetzt konkreter einzugehen, ist er auch im Benehmen mit denjenigen, die im Augenblick die Unterhändler oder diejenigen sind, die über die künftige Regierung miteinander verhandeln und setzt auch sie ins Bild. Also insofern gibt es da eine enge Verbindung zwischen der geschäftsführenden Bundesregierung und einer womöglich künftigen Bundesregierung, sodass man da auch eng beieinander ist. Aber auch da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nichts, was ich von hier verkünden kann an Entscheidungen oder Programmen. Aber da läuft ein enger Abstimmungsprozess.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Rusch?
Ja. Die Verhängung weltweiter Zölle durch Trump und Die internationalen Antworten darauf schließen einen anhaltenden Handelskrieg ja nicht aus. Berater Elon Musk sprach sich für eine Freihandelszone mit vollständiger Abschaffung von Zöllen zwischen USA und Europa aus, was Trump 2018 auch bereits bezogen auf die G7-Staaten schon mal forderte. Wie steht die Bundesregierung zu dem Vorschlag und welche mittel- und langfristigen Auswirkungen sieht die Regierung für Deutschland und Europa, wenn sich ein möglicher Handelskrieg eintreten wird oder Handelshemmnisse langfristig eintreten?
Ich dachte, zur zweiten Frage hätte ich schon ein bisschen Andeutung gegeben und zur ersten Frage, die war auch schon angelegt in meiner Antwort, dass wir weniger Handelshemmnisse brauchen, Handelshürden brauchen und nicht mehr. Und insofern wäre auch insgesamt ein Verringern von Zöllen, ein Senken von Zöllen sicherlich eine Maßnahme, von der alle profitieren könnten. Aber das ist dann eine Diskussion, die man miteinander besprechen muss, in Gesprächen. Die kann man nicht einfach hier ex cathedra verkünden beziehungsweise auf der anderen Seite einfach fordern. Aber ich glaube, dass der Weg hin zu die Bundesregierung für den freien Handel steht und für einen fairen Handel steht, das ist klar. Und will mich jetzt nicht auf die konkreten Forderungen oder Äußerungen von Elon Musk beziehen, aber dass man da gesprächsbereit gewesen ist in der Vergangenheit und auch jetzt gesprächsbereit ist, das ist klar. Aber wie gesagt, ist die Auswirkung, die Sie haben ja gesprochen davon, dass es zum Handelskrieg kommen könnte. Das kann passieren, wenn man nicht klug agiert. Und die Auswirkungen wären für alle Beteiligten schlecht. Das muss man einfach sagen.
Frau Mellmann.
Also meine Fragen zu dem Thema Zölle haben sich damit erledigt. Kann ich gleich weitermachen?
Nee, dann. Dazu kommen wir später.
Aber das freut mich.
Auf der Liste stehen Herr Steiner zum Beispiel.
Ja, Frau Ungrath, nachdem der Wirtschaftsminister sich am Freitag getroffen hat mit verschiedenen Industrievertretern, können Sie denn bereits quantifizieren, welche Auswirkungen die Zölle denn auf die deutsche Wirtschaft haben werden, aller Voraussicht nach, so als grobes Volumen zumindest?
Na, das kann ich nicht. Also das war ja auch ein Austausch. Es ging jetzt nicht um eine konkrete Quantifizierung. Es war ein Austausch, wo könnten die größten Probleme auftauchen, wo liegen die größten Probleme. Und das ist auch natürlich wichtig für die Zusammenarbeit in der jetzigen Bundesregierung und auch für die künftige Bundesregierung. Und auch mit diesem Wissen ist er dann auch zum Handelsministerrat dann heute geflogen, um diese Informationen natürlich, diese allgemeinen Informationen ohne konkrete Zahlen dann auch einfließen lassen beim Handelsministerrat.
Dann eine Frage dazu. Vielleicht mögen Sie ja die allgemeine Beschreibung auch mit uns teilen. Wo liegen denn die größten Probleme?
Das war ein nicht öffentliches Treffen. Insofern kann ich das jetzt nicht machen. Wenn es etwas nachzureichen gibt, mache ich das gern. Aber derzeit möchte ich auf das nicht öffentliche Treffen verweisen.
Herr Jessen.
Herr Hebestreit, wie kann man einen Krieg vermeiden, der einem erklärt wurde? Das hat Trump ja gemacht mit seiner langen Liste der Strafzölle.
Also zunächst einmal, indem wir jetzt nicht kurzfristig emotional reagieren, sondern genau verstehen, wie die Auswirkungen sind. Das hat Frau Ungrath ja jetzt gerade auch angedeutet. Und die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Exposition, also wie viel Auslandsgeschäft man hat, zum Teil auch, ob man ersetzt werden kann oder ob man Produkte herstellt, die keine Konkurrenz kennen. Und auch die Auswirkungen auf der anderen Seite, also jetzt die Auswirkungen für die Vereinigten Staaten und die Verbraucherinnen und Verbraucher in den Vereinigten Staaten sind nach diesen Zollentscheidungen ja nicht unerheblich. Auch das kann ja nochmal dazu führen, dass der eine oder andere nochmal nachdenkt. Und insofern erstmal geht es jetzt darum, keine Eskalation herbeizuführen, aber trotzdem auch die eigenen Interessen klar und entschlossen zu vertreten. Und an dieser Antwort wird im Augenblick sehr intensiv, aber auch mit der nötigen Gründlichkeit gearbeitet.
Frage und Nachfrage an Herrn Wagner. Frau Baerbock, die noch amtierende Außenministerin, hat in einem Interview gegenüber CNN erklärt, die EU habe eigentlich durchaus bereits einen Korb oder Werkzeugkasten von Abwehrmaßnahmen parat, der sei entwickelt worden, eigentlich im Hinblick auf China. Nun müsse man ihn vielleicht gegenüber den USA anwenden. Worum handelt es sich da im Einzelnen?
Ich werde hier nicht ins Detail gehen, Herr Jessen, aber ich schließe mich natürlich den Äußerungen der Sprecherin des Wirtschaftsministeriums und des Regierungssprechers an. Ich glaube, was die Außenministerin ja zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass wir in der Tat jetzt besonnen reagieren und aber uns auch darauf stützen können, dass wir ein sehr starker und wichtiger Binnenmarkt sind und dass wir eben auch Instrumente in der Hand haben, deren die jetzt eben genau angeschaut wird. Und deshalb gibt es ja eben auch den Handelsministerrat heute in Brüssel. In Luxemburg findet er, glaube ich, statt.
Dann ist der Kollege in der Mitte dran.
Ja, Höfle, DTS, guten Morgen. Das Weiße Haus hat ja gesagt, es hätten sich 50 Länder übers Wochenende gemeldet, um nachzuverhandeln. Verstehe Sie richtig, dass Deutschland nicht dazu gehört? Oder doch, vielleicht mittelbar, kennen Sie jemanden, der für die Europäische Union in Washington angerufen hat und nachverhandeln will?
Also zunächst einmal geht es ja nicht um Nachverhandlungen, sondern es geht darum, Handelsfragen werden in der EU gemeinsam verhandelt von der Europäischen Kommission. Das werden auch diejenigen, die dann den Telefonhörer in die Hand nehmen. Ich habe ja gerade noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir erstmal innerhalb der EU miteinander klar werden müssen, wie wir reagieren wollen, was sinnvoll ist. Und Herr Šefčovič, der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, war, ich glaube, in der vergangenen Woche zuletzt in Washington direkt und hat dort mit seinen Counterparts gesprochen und ist auch in ständigem Kontakt. Und wie Herr Wagner ja auch angedeutet hat, der europäische Binnenmarkt ist ein Markt mit 450 Millionen Kundinnen und Kunden. Es ist der stärkste Binnenmarkt der Welt. Also es ist nicht nur etwas, dass Zölle gegen Europa erhoben werden, sondern dass Europa auch ein attraktiver Markt ist und damit es auch eine Marktmacht gibt. Und insofern müssen Sie sich da keine Sorgen machen, dass man vergessen hätte, sich da mal in Washington zu melden.
Noch eine Nachfrage. Können Sie der ganzen Sache nicht irgendwie auch ein bisschen was Positives abgewinnen? Weil so ein Handelsbilanzüberschuss ist ja auch nicht ohne Risiko auf Dauer.
Also ich bin, wie ich ja immer wieder deutlich gemacht habe, Erfahrungsjurist und ich bin auch ein bisschen durch meine Zeiten im BMF und jetzt hier auch Erfahrungsvolkswirt, aber irgendetwas Positives an dieser jetzigen Situation fällt mir beim besten Willen nicht ein.
Herr Drewes hat die nächste Frage sich erledigt. Herr Wackett.
Ja, Herr Hebestreit, Sie hatten ja eben aufgeführt, mit wem der Kanzler Kontakt hatte in den letzten Tagen. Hat er auch Kontakt zur EZB?
Das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Frau Abbas.
Ja, Herr Hebestreit, Sie hatten eben gesagt, man müsse um jeden Preis einen Handelskrieg verhindern. Ab welchem Punkt oder ab welcher Eskalationsstufe wäre denn der Handelskrieg eingetreten aus Sicht der Bundesregierung?
Ich glaube, das wäre jetzt, also ich glaube, sowas ist schwer zu definieren, sondern wir merken ja im Augenblick, kurz nach den Ankündigungen durch die amerikanische Seite, wie die internationalen Finanzmärkte reagiert haben. Da werden jetzt erhebliche Werte vernichtet. Man sieht ja auch schon, welche Verwerfungen es wirtschaftlich geben kann, von denen alle betroffen sind, noch einmal so ganz deutlich zu machen. Das ist ja nichts, was jetzt einzelne Länder oder einzelne Regionen betrifft, sondern durch diese einseitige Entscheidung der Vereinigten Staaten sind auch die Vereinigten Staaten davon betroffen. Und insofern muss man jetzt versuchen, keine weitere Eskalation zu erreichen, sondern besonnen zu reagieren. Und wenn am Ende, wie der Kollege vorhin schon gefragt hatte, daraus ein Senken weiterer Handelshemmnisse erfolgt, dann wäre das was Positives. Ob das am Ende tatsächlich so kommen wird, kann man hoffnungsvoll bleiben, aber sollte man nicht zu hoffnungsvoll sein. Und grundsätzlich muss man ja auch sehen, was die amerikanische Seite mit ihren Schritten an strategischen Zielen verfolgt. Und das müssen wir genauer kennenlernen, bevor wir uns da so zu einlassen, dass es jetzt schon was Abschließendes zu vermelden gäbe.
Also Nachfrage, also Sie können jetzt keinen Punkt X oder eine Grenze X ausmachen, ab der Sie jetzt definitiv von einem Handelskrieg sprechen würden?
Nein.
Okay.
Herr Jung?
Herr Beschreit, woraus schließen Sie, dass weitere Eskalation verhindert werden kann, wenn die andere Seite vielleicht genau eskalieren will und Chaos stiften will?
Na, Herr Jung, ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass wir jetzt erst einmal versuchen, genau zu verstehen, was diese Entscheidung der Vereinigten Staaten für Europa, für die europäischen Unternehmen bedeutet, für die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher und dann besonnen, aber klare Reaktionen zu machen. Und wenn die Gegenseite ständig eskalieren wollen würde, was ich nicht unterstelle, aber nehme ich mal Ihre Prämisse ausnahmsweise als Grundlage meiner Antwort, dann können wir das nur insoweit beeinflussen, indem wir uns nicht blind in eine solche Eskalationsspirale begeben. Aber klar ist auch, dass Europa gegebenenfalls reagieren muss und auch klar reagieren wird, aber eben abgestimmt. Und man sollte immer Maßnahmen, das ist immer gut im Leben, treffen, die eigentlich selber mehr schaden als einem möglichen Gegenüber.
Aber Sie ziehen in Betracht, dass die andere Seite Chaos stiften will, um quasi Europa in eine Situation der Schwäche zu bringen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die amerikanische Seite verfolgt klarere amerikanische Interessen. Ob die sich dann am Ende bewerkstelligen oder realisieren lassen werden, das wird sich zeigen. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, Europa ins Chaos zu stürzen. Nein.
Jetzt sehe ich tatsächlich keine weiteren Fragen. Doch noch zu dem Thema, dann Frau Mellmann.
Gerne eine Nachfrage, Herr Hebestreit. Sehe ich das richtig, dass es noch keine Erkenntnisse der Bundesregierung gibt darüber, welche Strategie die US-Seite verfolgt?
Es gibt Erkenntnisse, die ich hier aber nicht groß teilen möchte. Aber ich glaube, wenn Sie aufmerksam Zeitungen lesen, amerikanische Zeitungen, dann kriegen Sie schon mit. Und wenn Sie das lesen, was dieser, wie hieß es, Plan 2025 oder so, wie er heißt, wenn Sie das genau aufmerksam lesen, dann kriegen Sie einen Hinweis, was das der eigentliche Zweck womöglich sein könnte, nämlich das Reshoring, also amerikanische Produktion oder Produktionsstätte wieder zurück in die USA zu verlagern, auch durch Zolleinnahmen weitere Steuermittel oder dann ja Regierungsmittel zu ermöglichen, um dann einerseits da die Einnahmeseite zu erhöhen und andererseits dann Steuersenkungen in den Vereinigten Staaten vornehmen zu können. Ob sich das so bewahrheiten wird, wird sich zeigen.
Dann sehe ich jetzt dazu keine weiteren Fragen. Dann bleiben wir bei Frau Mellmann mit einem neuen Thema.
Ja, danke schön. Eine Frage ans BMI. Wegen der Bedrohungslage in Duisburg. Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob das ein Einzelfall ist oder ob es da eine Bedrohungslage gibt, die ja häufiger auftritt durch mutmaßlich Rechtsradikale?
Also das sind ja hier Bedrohungssachverhalte, die ganz klassisch und auch alleine in der Zuständigkeit der jeweiligen Landespolizei liegen, für die Sicherheit vor Ort zu sorgen, für die Sicherheit auch im Umfeld von Schulen zu sorgen. Insofern müssten Sie sich da an die Duisburger Polizei wenden oder an die Schulbehörden, die die entsprechenden Schulschließungen heute angeordnet haben, es sich damit sicherlich auch nicht leicht gemacht haben mit einer solchen Entscheidung, die sozusagen vorsorglich für die Sicherheit und gegen den Präsenzunterricht heute entschieden haben. Damit wird es sich niemand leicht machen. Es ist immer schwierig, Bedrohungslagen so genau zu analysieren, dass man sagen kann, wie realistisch ist diese Bedrohung, wie wahrscheinlich ist es, dass es tatsächlich zu einer konkreten Bedrohung kommt. Aber das sind Fragen, die können nur die Behörden in Nordrhein-Westfalen beantworten. Die Sicherheitsbehörden des Bundes sind daran nicht beteiligt und uns liegen auch keine Erkenntnisse dazu vor, dass es bundesweit höhere Gefährdungslagen an Schulen gibt. Das scheint uns nicht der Fall zu sein, sondern eine spezifische Situation in Duisburg zu sein.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir bei Herrn Rusch mit einem neuen Thema weiter.
Ja, es geht um das Thema Brücken in Deutschland und der Zustand. Der Dresdner Brückenexperte Steffen Marx warnt die Politik davor, dass weitere Brücken in Deutschland einstürzen könnten, wenn die Wartung der Bauwerke nicht verbessert wird. Der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Dirk Brandenburg, sprach kürzlich von bundesweit 4.000 sanierungsbedürftigen Autobahnbrücken. Für wie dringlich hält die Regierung eine Wartungs- und Sanierungsoffensive und was will sie noch während ihrer Amtszeit tun?
Welches Ministerium sprechen ja, Sie da an?
Verkehr wäre schon sinnvoll.
Ja. Ja, wir stehen gerade beim Thema Brücken vor der enormen Herausforderung, dass sehr viele Infrastrukturen vielfach aus den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen und jetzt dringend parallel sanierungsbedürftig werden. Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing hat ja schon am Anfang dieser Legislatur 2022 ein Brückensanierungsprogramm auf den Weg gebracht und der Modernisierung gerade der schwer belasteten Autobahnbrücken oberste Priorität eingeräumt. In den kommenden 10 Jahren müssen 4.000 Brücken ertüchtigt und durch leistungsfähige Neubauten ersetzt werden. Das ist eine Brückenfläche von 3,2 Millionen Quadratmetern. Dieses Brückensanierungsprogramm läuft ja schon seit 2022 und wir konnten bereits 1 Million Quadratmeter bis Ende 2024 modernisieren. Alle Informationen zu unserem Brückenmodernisierungsprogramm finden Sie auch auf der Website. Da ist ein umfangreiches FAQ. Sie können sich sicher sein, dass das BMDV alle modernisierungsbedürftigen Brücken im Blick hat und die engmaschig kontrolliert werden.
Eine Nachfrage, ist denn jetzt was Konkretes geplant? Können Sie noch was genau sagen, was in der letzten Zeit jetzt noch passieren soll? Zum Beispiel der Bund hat ja 150 Millionen bereitgestellt jetzt für Berlin, jetzt für die Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Ringbahnbrücke jetzt stattfinden. Gibt es noch was Ähnliches?
Genau, dazu hatten wir auch am Donnerstag schon informiert. In Berlin geht es jetzt darum, Autofahrer und die Anwohner schnell zu entlasten. Und wir nutzen jegliche Beschleunigungspotenziale, machen Tempo bei Planung, Abriss und Neubau. Und Minister Wissing hat dafür gesorgt, dass trotz vorläufiger Haushaltsführung 150 Millionen Euro sofort für die neue Ringbahnbrücke bereitgestellt werden. Damit ist die Finanzierung gesichert, um den Ersatzneubau jetzt schnellstmöglich errichten zu können. Für alle operativen Fragen im Zusammenhang mit dem Abriss der bestehenden Brücke und dem Neubau verweise ich an die Autobahn GmbH.
Herr Steiner dazu.
Ja, weil ich mich gerade nochmal an den alten Bundesrechnungshofbericht erinnert habe von 22, in dem ausgeführt wurde, dass nach Sicht des Bundesrechnungshofs das BMDV den Zeitplan seines Brückenmodernisierungsprogrammes nicht einhalten wird und die ausführende Autobahn GmbH dies auch gar nicht kann, wollte ich doch mal nachfragen, inwieweit die Planungs- und Umsetzungskapazitäten bei der Autobahn GmbH denn seitdem tatsächlich verbessert wurden.
Ich habe jetzt im Detail diesen Bundesrechnungshofbericht aus dem Jahr 2022 nicht vor Augen, aber ich kann Ihnen versichern, das Brückenmodernisierungsprogramm läuft und wir werden hier die Ziele erreichen.
Dann als Nachfrage noch ich glaube, das muss ich in Richtung Herrn Hebestreit fragen. Viele der Brücken sind ja auch als Infrastruktur für Verteidigung durchaus notwendig, für die Querverlegung durch Deutschland gegebenenfalls. Inwieweit besteht denn aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, vielleicht auch hilfsweise Herr Müller, die Möglichkeit, Brückenmodernisierungen auch aus dem Verteidigungsetat zu stützen?
Herr Steiner, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Im Augenblick ist eines der Nadelöhre, durch die wir durch müssen, gar nicht per se die Finanzierung, sondern dass wir die Baukapazitäten brauchen. Wir brauchen Maschinen, wir brauchen die Bauunternehmen, die diese Brückensanierung vornehmen. Das ist sehr aufwendig, das fordert viel technisches Know-how und da ist man an der Kapazitätsgrenze, so wie ich das überblicke. Und insofern ist es nicht in vorderster Linie eine Frage des Geldes, die kommt auch noch immer dazu. Aber da hat ja der Kollege des BMDV auch schon mal auf das Sonderprogramm verwiesen. Und auch die künftige Bundesregierung hat ja zumindest in ihren Sondierungspapieren ja eine erhebliche Investition in die Infrastruktur angekündigt. Und insofern sind da auch Mittel dann vorhanden. Und wir reden ja über ein Mammutprogramm, das über viele, viele Jahre gehen muss. Aber das ist jetzt akut aufgrund von Finanzmangel vor allem diese Sanierung stocken würden. Das kann ich nicht sehen.
Dann Herr Rusch nochmal.
Zu einem anderen Thema wäre das.
Ach so, dann schreibe ich Sie auf die Liste, die inzwischen auch relativ lang ist, sage ich nur mal. Ja, und mache weiter bei Frau Kirchner mit einem neuen Thema.
Ja, ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Und zwar geht es nochmal um die Einreise in die USA. Speziell um einen Deutschen mit gültiger US-Einreisegenehmigung, der mittlerweile seit 4 Wochen dort in Abschiebehaft sitzt. Was tut das Auswärtige Amt in diesem Fall und sind Ihnen weitere aktuelle Fälle bekannt?
Ja, wir sind dazu ja auch verschiedentlich in den letzten Wochen schon mal gefragt worden. Also ich kann jetzt im Einzelfall auch allein aus Gründen des Persönlichkeitsrechtsschutzes da jetzt nicht auf Details angehen, aber es ist so, dass wir da in konsularischer Betreuung sind und mit den Angehörigen und auch den US-Behörden in Kontakt sind. Es gab ja vereinzelte Fälle von Deutschen, die in den letzten Wochen bei Einreisen in die USA Probleme hatten. Wir haben ja auch immer wieder verwiesen auf unsere Reise- und Sicherheitshinweise, die man bei uns auf der Homepage findet und die man sich gut sozusagen durchlesen sollte. Am Ende sind natürlich für die Einreisen in die USA die amerikanischen Bestimmungen einschlaggebend und es gibt auch kein Ein- und Anrecht sozusagen auf eine Einreise, wenn man dann ein Visum oder eine elektronische Anmeldung hat. Aber wie gesagt, die Fälle kennen wir und wir sind in diesen Fällen auch in Kontakt mit den Angehörigen und mit den Personen und leisten dort, wo gewünscht, konsularische Betreuung und thematisieren das eben auch mit den amerikanischen Behörden.
Nachfrage, die Reisehinweise haben Sie schon erwähnt. Gibt es da weitere Pläne, das nochmal zu aktualisieren? Und gibt es da, in welcher Form gibt es da Abstimmungen auch möglicherweise mit europäischen Partnern? Dankeschön.
Naja, das ist ja nichts sozusagen, was wir auf lange Hand planen, sondern unsere Reise- und Sicherheitshinweise sind immer aktuell, weil wir uns jeden Tag neu die Frage stellen, wie wir auf Entwicklungen in bestimmten Ländern, in sozusagen Reisegebieten reagieren. Insofern kann sie davon ausgehen, dass die immer aktuell auf unserer Homepage zu finden sind. Und in der Tat ist es ja so auch, dass es gute Praxis an sehr vielen Orten in der Welt, dass eine enge konsularische Abstimmung zwischen Europäern gibt mit unseren Partnern vor Ort, wo man schaut, ob die auch betroffen sind von solchen Fällen beispielsweise und wie man da auch gegebenenfalls gemeinsam drauf reagiert.
Herr Wurzel?
Ja, danke. Sehen Sie einen Trend bei diesem Thema?
Also ich sprach ja gerade schon von Einzelfällen. Insofern würde ich da jetzt nicht von einem Trend sprechen. Es gab ein paar vereinzelte Fälle, aber wir beobachten es natürlich sehr genau.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann bleiben wir aber im Ausland. Da hat Frau Gerhäuser eine Frage zu.
Genau, danke schön. Und zwar an Herrn Wagner vom AA. Viele haben sicher den Bericht der Staatsministerin Lührmann verfolgt aus der Republika Srpska und die unangenehme Begegnung mit, wie sie sagt, Menschen, die sie Dodic zuordnet. Ihre Delegation soll bedroht worden sein. Gibt es da von Seiten des AA Bemühungen, etwa mit dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Bosnien und Herzegowina ins Gespräch zu kommen, also den einzubestellen?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben ja gesehen, dass sich Staatsministerin Lührmann zu ihrem Besuch in Bosnien-Herzegowina auch selbst eingelassen hat. Auf die Äußerungen würde ich Sie nochmal verweisen. Uns liegen die Entwicklungen in Bosnien-Herzegowina natürlich sehr am Herzen. Das ist ja etwas, was wir sehr eng verfolgen. Und insofern haben wir auch die Drohungen, die da ausgesprochen sind, sehr ernst genommen und auch zurückgewiesen. Es ist ja so, dass die Republik Srpska kein eigener Staat ist. Insofern sind solche Aussprechungen von persona non grata Maßnahmen nicht in der Hand von Herrn Dodik. Zu Herrn Dodik haben wir eine klare Position, die Sie auch sicher kennen, die wir hier immer wieder zum Besten gegeben haben, dass Attacken auf die Verfassungsintegrität von Bosnien-Herzegowina nicht akzeptabel sind. Und insofern ist es etwas, was uns beschäftigt. Ansonsten war der Besuch von der Staatsministerin sehr gut. Sie hat Gespräche in Sarajevo auch geführt. Und insofern ist es etwas, was wir natürlich auch thematisieren mit den Stellen vor Ort.
Aber jetzt tatsächlich nicht, weil es so konkret war, in dem Sinne, dass man dann einen Botschafter noch mal besonders auf diesen Fall hinweist, aufmerksam macht im persönlichen Gespräch?
Sie können davon ausgehen, dass die Stellen in Bosnien-Herzegowina darauf hingewiesen worden sind.
Wir wechseln erneut das Thema. Herr Steiner hat ein neues.
Ja, ich wollte mal nachfragen an Herrn Kall, glaube ich, zuständigkeitshalber. Es gibt Berichte darüber, dass es eine Korrelation zumindest zwischen Suchtrends bei Google oder ähnlichen Suchmaschinen und erfolgten Anschlägen in Deutschland geben würde. Da würde ich gerne wissen, was Sie als BMI dazu sagen können. Ist das eine Spur, die aus Ihrer Sicht trägt, wird die aktiv verfolgt oder vielleicht auch aktiv genutzt, um im Vorhinein Dinge abzuwenden?
Also das ist etwas, was wir jetzt für die Sicherheitsbehörden des Bundes nicht konkret kommentieren können. Wie Sie wissen, können wir uns hier nicht zu laufenden Ermittlungen äußern. Wir haben immer gesagt, dass möglichen Anhaltspunkten für Einflussnahme, für Steuerung solcher Taten natürlich nachgegangen wird. Das wird ernst genommen durch die Sicherheitsbehörden des Bundes und es laufen Überprüfungen auch in diese Richtung. Das ist jetzt keine konkrete Aussage zu der Recherche des ZDF, aber bei jeder dieser Taten wird untersucht, ob diese durch Proxys, durch sogenannte Lower-Level-Agenten, durch eine Art von Finanzierung, Steuerung im Hintergrund in irgendeiner Weise beeinflusst sind. Bisher haben die Sicherheitsbehörden, was öffentlich gesagt, bisher keine klaren Anhaltspunkte dafür. Eher in Betracht kommen Nachahmungseffekte, auch Effekte durch ein Klima, wenn man in kurzer Zeit mehrere Anschläge hintereinander hat, das dann gerade auch psychisch labile Täter, Islamisten motiviert zu neuen Taten, also Nachahmungseffekte, das kennt man auch aus der Forschung, aber all das ist Teil von Ermittlungen, die werden zum Teil durch den Generalbundesanwalt geführt, Stichwort Mannheim, da gab es jetzt den Prozessauftakt auch am Oberlandesgericht Stuttgart, es gibt eine Anklage gegen den Täter, gegen den mutmaßlichen Täter. Bei anderen Sachverhalten sind es die Staatsanwaltschaften oder Generalstaatsanwaltschaften in den jeweiligen Ländern. Und wie gesagt, in allen Ermittlungskomplexen wird den Fragen nachgegangen.
Wenn ich nachfragen darf, Das heißt, Sie können da nicht sagen, dass es dort aus Ihrer Sicht Erkenntnisse über Muster oder Ähnliches gibt, dass zwischen, ich sag mal, Suchtrends auf der einen Seite und danach erfolgten Anschlägen tatsächlich eine Verbindung bestehen würde.
Also ich habe ja gesagt, dass diese Frage, ob es eine Einflussnahme, eine Steuerung hinter solchen Taten gibt, dass die sehr genau untersucht wird. Aber ich kann mich jetzt nicht zu konkreten möglichen Ermittlungserkenntnissen und konkreten auch Hypothesen in Ermittlungen und der Frage, was genau untersuchen die Sicherheitsbehörden da, das ist völlig klar, dass wir das nicht in der Regierungspressekonferenz diskutieren können.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann sind wir noch mal bei Frau Mellmann mit einem neuen Thema.
Ja, danke schön. Auch an Herrn Kall, bitte. Und zwar geht es weiterhin um Sicherheit, nämlich die Zivilschutzübungen, die Frau Faeser, über die Frau Faeser nachgedacht hat. Könnten Sie bitte sagen, wie sollen die konkret aussehen, was für Bereiche da gemeint sind, also eher praktisch oder eher theoretisch und vor allen Dingen, wie das dann mit Blick auf die Länderzuständigkeit bundesweit organisiert werden kann?
Also, vielen Dank. Auch die Möglichkeit, das zu erläutern. Uns geht es darum, dass es vielfältige Gefahrenlagen gibt durch Naturkatastrophen, Stichwort Ahrtal, andere Hochwässer, Brände, möglicherweise auch Stromausfälle, Cyberattacken, hybride Bedrohungen, also vielfältige Gefahrenlagen und wir dafür ein höheres gesellschaftliches Bewusstsein auch brauchen. Deshalb hat die Bundesregierung zum Beispiel einen jährlichen Bevölkerungsschutztag eingeführt, den es jetzt jedes Jahr gibt, wo auch die verschiedensten Hilfsorganisationen, Blaulichtorganisationen zeigen, was sie tun und auch wie stark das Ehrenamt zum Beispiel in dem Bereich ist, auch dafür werben. Es gibt den jährlichen Warntag, der inzwischen auch zum Glück besser läuft als in der Vergangenheit. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir über 90% der Bevölkerung mit Warnhinweisen erreichen, unter anderem mit dem neu eingeführten System Cell Broadcast, dass man also gezielt auf dem Handy Warnmeldungen bekommt, auch unabhängig davon, ob man jetzt eine Warn-App hat oder nicht, sondern eben auch per sozusagen aktiver Meldung und natürlich klassisch per Radio und so weiter. Also diese und auch per Sirenen, wo die Bundesregierung ja viel Geld investiert hat, um Sirenen auch wieder aufzubauen. Also jährlicher Warntag, jährlicher Bevölkerungsschutztag, mehr Sensibilisierung. Es gibt mehr Materialien, Hinweise auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, auch für alle Altersgruppen und eben auch für Kinder und Jugendliche. Und die stellen wir auch für Schulen zur Verfügung, natürlich wissend, dass das Ländersache ist und wir uns nicht in irgendwelche Lerninhalte einmischen. Aber der Warntag wird natürlich auch an Schulen wahrgenommen. Auch da klingeln Handys der Schülerinnen und Schüler am Warntag und der Bevölkerungsschutztag. Daran beteiligen sich auch Schulen. Insofern geht es darum, überall in der Gesellschaft für mehr Sensibilität hinsichtlich verschiedenster Gefahrenlagen zu sorgen und das eben auch an Schulen. Und da werden die Länder sich sicherlich auch Gedanken machen, wie sie das noch stärker auch unterstützen und einbringen können. Die Länder natürlich ja für den Katastrophenschutz per se auch zuständig sind, für die Feuerwehren, für die Hilfsorganisationen. Der Bund ist zum Beispiel mit dem THW dabei und da gibt es ja auch vielfältige Kontakte auch mit Schulen und dem Bereich der Schulbildung.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Herr Jessen.
Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Es sind zwei Aspekte, die politisch dann doch zusammengehören. Zum einen ist es die Erschießung von 15 humanitären Helfern bei Rafah am, glaube 23. März. Zum zweiten die Ausladung Omri Böhms von der Buchenwald-Gedenkfeier. Sind das nicht zusammengenommen? Zwar Anlässe, die jetzt doch dazu führen könnten oder sollten, den israelischen Botschafter einzubestellen, Herr Wagner.
Herr Jessen, zu den Vorfällen in Rafah hatten wir letzte Woche auch schon gesagt. Und ehrlich gesagt, wenn man das Video da am Wochenende zur Kenntnis nimmt, kann man es nur noch mal unterstreichen. Das sind schockierende Vorwürfe. Das ist wirklich furchtbar und sie müssen eben dringend aufgeklärt werden. Da stehen ja ganz erhebliche Fragen zum Vorgehen der israelischen Armee jetzt im Raum. Insofern braucht es da dringend eine Untersuchung und eine zur Rechenschaftsziehung der Täter. Ich glaube, das ist auch eine Frage, an der sich am Ende die Glaubwürdigkeit des israelischen Rechtsstaates misst. Zu dem zweiten Komplex gab es ja Einlassungen der Gedenkstätte, auf die ich Sie verweisen würde. Wir stehen in engem Austausch mit den israelischen Stellen. Ich habe jetzt aber keine Einstellung des israelischen Botschafters hier zu verkünden.
Ja, also die Debatte Auch der vergangenen Woche schon, habe ich natürlich wahrgenommen und verfolgt. Gleichwohl ist es so, zum einen, das Video am Wochenende, das Sie nochmal angesprochen haben, ist auch der Hintergrund meiner Frage heute, das offenbart ja ganz eindeutig, dass die israelische Regierung schlicht und einfach die Unwahrheit gesagt hat. Sie hat objektiv die Unwahrheit gesagt über das, was sie als Begründung für die Tötung dieser 15 humanitären Helfer ausgegeben hat. Und gleichzeitig hat sie eben Omri Böhm, einen deutsch-israelischen Philosophen, dessen Familie auch im Holocaust mitgetötet wurde, ausgeladen. Sie wurde ausgeladen auf Druck des israelischen Botschafters. Warum sind diese beiden Fakten zusammen, die das auch die Stellung der Deutschlands, das Israel so sehr solidarisch unterstützt, schwächen? Warum ist das kein Anlass, den Botschafter einzubestellen?
Naja, also ich würde jetzt mal die beiden Sachen da nicht vermischen, ehrlich gesagt, Herr Jessen. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Vorgänge. Und bei der Veranstaltung in der Gedenkstätte des KZ Buchenwald war jetzt das Auswärtige Amt ja nicht Teil der Veranstaltung. Ich habe aber auch wahrgenommen, dass die Stimme von Omri Böhm ja heute gehört worden ist, indem seine Rede ja abgedruckt worden ist in einer großen deutschen Zeitung. Aber das will ich gar nicht weiter kommentieren. Was ich gern kommentieren kann, aber ist, sind die schwerwiegenden Vorwürfe, die da im Raum stehen zu diesem Vorfall in Rafah. Und die sind eben ganz schwerwiegend und deshalb müssen sie dringend aufgeklärt werden. Und in der Tat scheint es ja so, dass erst Dinge in den Raum gestellt wurden, die jetzt sich anders darstellen. Das ist auch nicht das erste Mal. Umso dringlicher ist die Aufklärung dieses Vorfalls und eben auch eine zur Rechenschaftsziehung der Täter und der Urheber. Israel ist natürlich ans humanitäre Völkerrecht gebunden.
Herr Jung?
Herr Wagner, von welchen Vorwürfen sprechen Sie da? Das ist schwarz auf weiß, auf Video, dass die Sanitäter umgebracht worden sind. Das sind keine Vorwürfe, das sind Fakten und Tatsachen. Wovon reden Sie?
Naja, Herr Jung, das ist nicht etwas, was ich ja hier beurteile als Sprecher des Auswärtigen Amtes und auch nicht, wahrscheinlich nicht Sie als Journalist, sondern das muss von einem Gericht beurteilt werden, das muss vom Rechtsstaat
von einem israelischen Gericht am besten noch, ja?
Ja. Das ist ja etwas, was die
israelischen... Das Land, das gelogen hat über diesen Vorfall.
Sie müssen mich schon ausreden lassen, wenn Sie mir eine Frage stellen. Dann lasse ich Sie gern auch die Anschlussfrage stellen. Das ist ja etwas, was die israelischen Stellen in den Raum stellen, dass sie dort für Aufklärung sorgen wollen. Und ehrlich gesagt, das ist letztlich auch das, an dem sie gemessen werden müssen.
Ich verstehe trotzdem nicht, was sind für Sie noch Vorwürfe? Das ist eindeutig.
Ja, es gibt ein furchtbares Video, was naheliegt, dass es dass wirklich schwerwiegende Fragen aufwirft zum Vorgehen der israelischen Armee. Aber es ist nicht an uns zu beurteilen, ob sich Israel in dieser Situation an humanitäres Völkerrecht gehalten hat. Das muss eine Justizstelle klären, Herr Jung.
Herr Steiner?
Ja, nur kurz, Herr Wagner, damit ich Sie richtig verstehe. Sie haben uns jetzt geschildert, dass Sie nicht erzürnt, aber zumindest nicht begeistert davon sind, dass israelische Stellen offensichtlich vorher eine falsche Darstellung vorgenommen haben. Was ist denn die Konsequenz daraus für tatsächlich jetzt das Auswärtige Amt, wenn solche Dinge häufiger vorkommen? Also wie vertrauenswürdig sind dann noch die Informationen, die Sie von der israelischen Seite bekommen aus Ihrer Sicht?
Herr Steiner, es geht ja nicht darum, ob ich hier erzürnt oder erfreut bin über bestimmte Vorfälle. Heute leert sich zum anderthalbjährigen Mal sozusagen der 7. Oktober und wir gucken auf weiterhin Geiseln, die in Gaza feststellen. Wir gucken auf Gaza, das in Trümmern liegt, wo Zehntausende Menschen tot sind, wo Hunderttausende unter katastrophalen humanitären Bedingungen leben müssen und stehen ja irgendwie an einer Situation, wo der Frieden in der Ost so weit wegscheint, wie er selten wegschien und wir weit entfernt sind von einer Zwei-Staaten-Lösung. Insofern geht es uns doch und sozusagen nicht nur als Diplomaten, aber auch als Bundesregierung darum, dass wir zu einer Lösung des Konflikts kommen müssen. Und es ist sicher nicht hilfreich, wenn solche Vorfälle und so schwerwiegende Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen, nicht transparent und umfassend und rechtsstaatlich aufgeklärt werden.
Das heißt, wenn das nicht geschieht, sind Sie dafür, eine internationale Untersuchung durchzuführen?
Herr Steiner, darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass sozusagen die israelische Regierung das tut, was sie auch angekündigt hat, nämlich dass sie diese Dinge aufklärt. Und natürlich spielen diese Aspekte auch eine Rolle bei internationalen Gerichtsverfahren, die es im Moment ja auch gibt. Aber wie gesagt, am Ende muss ja die Glaubwürdigkeit des israelischen Rechtsstaats daran gemessen werden, dass er das liefert, was er ankündigt.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Herr Jung, war das Ihr Thema oder haben Sie noch ein anderes? Dann sind Sie an der Reihe.
Aber wir bleiben dabei. Hebestreit zum Thema Internationaler Strafgerichtshof und der, dass Herr Scholz sich nicht vorstellen kann, dass Netanjahu per Haftbefehl hier in Deutschland verhaftet wird. Warum zieht denn der Kanzler nicht die Konsequenz und lässt Deutschland auch aus dem Internationalen Strafgerichtshof austreten? Weil als Jurist müsste er es ja besser wissen, was die Verpflichtungen Deutschlands sind und was vorstellbar und was nicht vorstellbar ist.
Herr Jung, ich glaube, wir haben das hier schon mehrfach intensiv miteinander behandelt. Ich habe Ihnen da nichts Neues beizutragen, würde aber vor dem von Ihnen jetzt empfohlenen Schritt doch sehr warnen, dass Deutschland da austritt.
Ja, aber wenn Deutschland seine eigenen Verpflichtungen nicht ernst nimmt, und die sind ja, die stehen ja schwarz auf weiß. Ich meine, ich musste das kurz mal zitieren, Frau Vorsitzende. Artikel 89, Paragraph 2, da steht, Personen, um deren Überstellung der Internationale Strafgerichtshof in Übereinstimmung mit dem Römischen Statut ersucht hat und die sich im Inland aufhalten, werden zur Strafverfolgung und zur Strafvollstreckung nach Maßgabe des Römischen Statuts und dieses Gesetzes überstellt. Und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat auch klargestellt, dass es keinen rechtlichen Spielraum gibt für Deutschland, das zu ignorieren. Dementsprechend ist es nicht vorstellbar, dass er nicht verhaftet wird, wenn er hier ist. Genau das Gegenteil behauptet aber der Kanzler. Wie kann der das als Jurist?
Herr Jung, Sie sind ja auch nicht Jurist, wie Sie gerade sehr deutlich machen. Und insofern würde ich immer vorsichtig sein, einzelne Paragraphen aus dem Zusammenhang zu nehmen und zu zitieren. Es gibt eine intensive Prüfung. Diese Prüfung läuft, das haben wir hier auch deutlich gemacht. Und neben einer juristischen Prüfung gibt es ja natürlich auch immer eine staatspolitische Realität, die man beachten muss. Und ich glaube, in diesem Gesamtzusammenhang, in diesem Komplex, muss sich dann eine Entscheidung rechtfertigen lassen. Und darüber hat der geschäftsführende Bundeskanzler sich vergangene Woche geäußert. Und der künftige oder der designierte Bundeskanzler, wenn man so will, ist ja sogar einen Schritt weiter gegangen. Und dann könnte diese Frage weiter mit der künftigen Regierung dann diskutieren.
Herr Jessen?
Herr Wagner, das Auswärtige Amt hat in der Vergangenheit sehr häufig das römische Statut als Grundlage seines Handelns benannt. Deswegen auch in diesem Kontext die Frage, gilt der eben vom Kollegen Jung zitierte Paragraph 89 Absatz 2, der nicht von einer Kann-Regelung, sondern von einer Muss-Regelung spricht, gilt der uneingeschränkt juristisch auch in diesem Fall?
Herr Jung, in Deutschland gelten Recht und Gesetz und die geltenden Gesetze, an die halten wir uns natürlich. Ich kann aber gerne noch mal erläutern, dass das ja im Moment eine hypothetische Diskussion ist, die wir hier führen, weil es ja nach wie vor so ist, dass, das wissen Sie ja auch, Israel Einspruch vor dem ISDGH eingelegt hat. Das ist ja etwas, was das Gericht gerade auch noch prüft und es ja nach wie vor kein offizielles Ersuchen zur Umsetzung dieses internationalen Strafbefehls an Deutschland gibt.
Ich darf darauf hinweisen, dass ich auch heute Jessen heiße.
Oh, pardon, habe ich Sie schon wieder, Herr Junge? Es ja, tut mir ja wirklich leid. Dass Sie, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, dass Sie sich weit auseinandersetzen oder so.
Vielleicht hat es auch was mit den Hirnaktivitäten zu tun. Man das weiß es sein. Ja nicht, man weiß oder es ja nicht. Nein, aber
also die Ähnlichkeit kann es auf jeden Fall nicht sein.
Tut mir wirklich leid, Jessen. Ich entschuldige mich nochmal.
Ja, es ist der gleiche Anfangsbuchstabe. Aber egal. Die Frage ist doch, Sie sagen hypothetisch. Hypothetisch war aber zunächst mal die Aussage des amtierenden, wohl auch zukünftigen Bundeskanzlers, dass Sie sich das nämlich nicht würden vorstellen können. Damit wurde die Hypothese eingeführt. Also nochmal, wenn der Kanzler hypothetisch sagen darf, dann möchte ich auch hypothetisch fragen dürfen, gilt hypothetisch Paragraph 89 Absatz 2 auch für den Fall, dass Herr Netanjahu deutsches Rechtsgebiet betritt?
Jessen, Sie können davon ausgehen, dass sich die Bundesregierung an Recht und Gesetz halten wird.
Herr Jung, danach würde ich das Thema dann aber wirklich gerne beenden, weil ich noch zwei weitere Wortmeldungen, zumindest zwei weitere Themen auf der Liste habe.
Kein Problem.
Ich weiß nicht, ob es zielführend wird.
Aber ich habe nur eine Frage. Kann sich der Kanzler vorstellen, dass Herr Netanjahu herkommt?
Also mir sind keine Pläne des Geschäftsführenden. Entschuldigung, war doch noch, ne? Haben wir gerade eben erklärt. Sie fragen was, wir antworten, Sie fragen nach. Mir sind keine Pläne bekannt des geschäftsführenden Bundeskanzlers, den amtierenden Ministerpräsidenten des Staates Israel in der noch verbleibenden, vergleichsweise kurzen Zeit in Deutschland zu begrüßen. Und insofern ist das das, was Hans Jessen eben gesagt hat, eine hypothetische Frage. Und Sie wissen, wie wir hier mit hypothetischen Fragen in der Regel umgehen.
Aber ich habe ja nicht nach konkreten Plänen gefragt, sondern ob er sich vorstellen kann, dass er herkommt.
Über diese Vorstellung habe ich mit dem Bundeskanzler noch nicht gesprochen.
Dann wechseln wir das Thema und Frau Mellmann hat noch eins auf der Liste.
Danke. 80 Jahre Kriegsende nähern sich. Im Mai ist es soweit. Und meine Frage ist, was die Bundesregierung plant, abgesehen von einer Sonderbriefmarke.
Das Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung Deutschlands wird am 8. Mai im Deutschen Bundestag mit einer Gedenkveranstaltung gefeiert werden. Da wird, wer auch immer dann Bundeskanzler sein wird, ob es noch der Geschäftsführende ist oder schon der künftige vertreten sein, entweder die Geschäftsführende oder die künftige Bundesregierung und natürlich auch alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und das ist die Art, wie wir es in diesem Jahr begehen werden, dieses Jubiläum.
Noch eine Nachfrage. Und wovon gehen Sie aus? Es gibt eine Veranstaltung am 7. Mai in Frankreich, weil Frankreich den Tag einen Tag früher begeht. Wer wird da hinreisen? Wer ist eingeladen?
Über Reisepläne des Bundeskanzlers berichten wir immer am Freitag der Vorwoche. Das dürfte dann Ende April der Fall sein. Heute haben wir den 7. April. Das dauert noch ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist ja im Augenblick auch just in dieser Phase, in der, so wie ich das wahrnehme, womöglich der formale Regierungswechsel stattfinden könnte. Und insofern muss man das sehen. In der Regel, wenn niemand hier abkömmlich ist der aktiven Politikerinnen und Politiker, dann ist es oft so, dass beispielsweise ein früherer Bundespräsident oder so Deutschland vertritt. Aber das wird man dann sehr schnell und klar entscheiden können, wenn es soweit ist.
Danke.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann doch, Frau Gerhäuser, das zuckte doch zu einem anderen Thema. Dann ist aber erst Herr Rusch noch mal an der
Ja, Herr Hebelstreit. Es gibt Kritik unter den Bundestagsabgeordneten zu der Absage aller Sitzungstermine jetzt im April. Die bekannte Begründung lässt Fragen auftauchen. Können Sie konkret etwas zu den Ihnen bekannten Gründen dafür sagen und zu der Kritik einer fehlenden Einsetzung eines Hauptausschusses und auch, dass sich Bundestagsabgeordnete in ihrer, sagen wir, Funktion, in ihrer Arbeit eingeschränkt sehen?
Zunächst einmal ist es so, dass im Augenblick Koalitionsgespräche laufen. Das ist ganz normal und das Ergebnis muss man abwarten, wie schnell das jetzt gehen wird. Und das alles andere ist im Benehmen des Deutschen Bundestages. Da hat sich eine Regierung und schon eine geschäftsführende Regierung noch mal mehr herauszuhalten. Und so werde ich es auch in diesem Fall halten.
Dann Frau Gerhäuser noch mal.
Ja, ich würde die Frage gerne an Roman Gantscherenko, meinen heute hier seienden Kollegen, weitergeben, der sich jetzt selber äußern kann.
Ja, Roman Gantscherenko, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage an Herrn Wagner. Und zwar, die USA verhandeln mit Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe. Und noch ist es nicht so weit, aber es könnte kommen. Und in einigen Medien wird jetzt darüber nachgedacht, was passiert mit den ukrainischen Geflüchteten in der EU. Die genießen ja temporären Schutz bis März 26. Aber sollte es zu einer Waffenruhe kommen, verstehe ich so, es gibt keine klare Regelung in der EU. Was passiert dann mit denen? Vielleicht verlieren sie ihren Status. Und die Frage ist, wie ist der Stand der Überlegungen dazu in der EU? Und vor allem, was passiert mit den ukrainischen Geflüchteten in Deutschland, sollte es zu einer Waffenruhe kommen? Danke.
Also das ist eine wirklich sehr hypothetische Frage. Es tut mir leid, die ich auch wahrscheinlich an den Kollegen des BMI abgeben müsste. Aber vielleicht einmal zu den laufenden Verhandlungen, die es gibt. Wir haben ja gerade auch beim NATO-Außenministertreffen Ende der Woche nochmal sehr intensiv mit unseren amerikanischen Partnern gesprochen. Und ich glaube, es gilt weiter, was wir hier vorher auch gesagt haben. Es ist, glaube ich, gut, dass es Gespräche gibt, weil ja auch wir und die Ukrainer als allererstes Frieden wollen. Aber es ist eben auch klar, dass es dafür bestimmte Parameter gibt. Und das ist zuerst einmal, dass sozusagen nichts über die Köpfe der Ukrainer entschieden wird und die dann eine ganz wichtige Mitsprache natürlich haben bei diesen Verhandlungen. Insofern Ist das ein Prozess, der läuft und wir stehen dazu in enger Abstimmung mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, der ukrainischen Regierung, aber eben auch mit den amerikanischen Partnern. Aber zu Ihrer Frage, was den Status der hierher Geflüchteten angeht, müsste ich tatsächlich an Max Kall abgeben.
Ja, also der Schutzstatus der Geflüchteten aus der Ukraine gilt natürlich weiter und die Bundesministerin hat auch immer ganz klar gemacht, dass wir Geflüchtete aus der Ukraine so lange in Deutschland schützen werden, sie in Deutschland sicher sind, wie dieser furchtbare russische Angriffskrieg andauert.
Das heißt, auch im Falle einer Waffenruhe bleibt erstmal diese Richtlinie bis März 26 mindestens.
Das erstmal sind wir davon ja leider ein ganzes Stück entfernt. Und zweitens wäre das dann sicherlich unter den EU-Innenministerinnen und Innenministern in der Europäischen Union zu beraten, welche Situation dann eintritt, welche Rückkehrmöglichkeiten es gibt, wie schnell das gehen kann. Und das hängt ja davon ab, dass Menschen nicht mehr an Leib und Leben bedroht sind durch diesen Krieg. Das ist die erste Bedingung.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Rusch.
Herr Hebestreit, wie gut ist denn aktuell wie intensiv sind die Kontakte und wie stark zu Russland, was jetzt eine Unterstützung von Friedensverhandlungen angeht?
Also im Augenblick laufen Gespräche zwischen der amerikanischen Seite mit russischen Unterhändlern und mit ukrainischen Unterhändlern sind immer mal wieder am Laufen in Saudi-Arabien. Und Russland hätte es jederzeit in der Hand, diesen Krieg zu beenden, indem es seine Truppen zurückzieht. Das Gegenteil ist im Augenblick der Fall. Wir haben am vergangenen Freitag heftigen Beschuss mit vielen zivilen Toten erlebt. Das ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was in den Gesprächen zwischen der russischen und der amerikanischen Seite im Hinblick auf eine 30-tägige Waffenruhe vereinbart worden ist. Das zeigt, es gibt wenig Willen zum Frieden seitens Russlands, sondern es werden immer wieder auch nach den Gesprächen Forderungen neu aufgestellt, die letztlich zu Maximalforderungen sich addieren und keinerlei Fortschritt im Augenblick zu entstehen lassen scheinen. Nichtsdestotrotz bleibt es richtig, dass die internationale Gemeinschaft und in diesem Fall ja auch angeführt durch die amerikanische Administration immer wieder das Gespräch mit Russland suchen. Und wir versuchen auszuloten, ob es Wege gibt, diesen furchtbaren Krieg, der jetzt mehr als 3 Jahre schon läuft und Hunderttausende von Toten und Verletzten gezeugt hat, diesen Krieg zu beenden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da wenig Konkretes. Und die Gespräche müssen weiterlaufen. Die deutsche Seite engagiert sich eng im Konzert mit den europäischen Partnerinnen und Partnern. Sie wissen, dass E3, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, da aktiv sind. Es gab eine ganze Reihe von, in jüngerer Zeit, eine ganze Reihe von europäischen Zusammenkünften in Brüssel, in Paris, in London mehrfach, um da auch eine gemeinsame Linie zu vertreten. Der nationale Sicherheitsberater Deutschlands bzw. der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers, wie es formal heißt, Herr Plötner, hat sich mit seinem amerikanischen, seinem britischen und seinem französischen Pendant mehrfach getroffen und sie stehen im engen Kontakt. Und das sind die Gespräche, die im Augenblick laufen. Aber wie gesagt, alles Weitere ist im Augenblick nicht abzusehen, dass es da wirklich zu Fortschritten kommen kann. Russland hätte es in der Hand, jederzeit diesen Krieg zu beenden.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen, aber noch Herrn Steiner mit einem neuen Thema.
Ja, geht auch schnell, glaube ich. Herr Wagner, angesichts der G7-Erklärung zu Chinas Militärübungen rund um Taiwan würde ich gerne wissen, wie Sie die Sicherheitslage für Deutsche in Taiwan einschätzen. Gibt es dort eine Ausreiseaufforderung angesichts dieser, ja, würde ich sagen, Tätigkeiten der Volksrepublik?
Nein, die gibt es nicht, aber ich würde Sie verweisen auf die Reise- und Sicherheitshinweise, die ja, wie vorhin schon vorgetragen, stets aktuell sind. Da finden Sie den letzten Stand.
Und dann Herr Höfele noch mit einem neuen Thema.
Ja, ich bitte Sie noch um eine Reaktion auf den Vorschlag aus Estland. Der estnische Außenminister hat ja vorgeschlagen, Ungarn bei bestimmten Sicherheitsfragen unter Bezug auf Artikel 7 EU-Vertrag manchmal das Stimmrecht zu entziehen. Unterstützt die Bundesregierung dieses Vorhaben?
Das kommentiere ich nicht. Habe ich zur Kenntnis genommen.
Darf ich noch nachfragen, wie ist denn das persönliche Verhältnis zwischen dem Bundeskanzler und dem ungarischen Ministerpräsidenten?
Ganz das persönliche Verhältnis? Ja. Auch ich glaube, wie mit allen anderen Staats- und Regierungschefs der EU hat er auch da ein gutes Verhältnis. Sie erinnern sich, dass er ihn mal aufgefordert hat, Kaffee trinken zu gehen, auf das eine nötige EU-Entscheidung stattfinden kann. Und trotzdem ist es immer wieder herausfordernd, miteinander zu sprechen. Und bei all den Unterschieden, die es auch gibt, wenn man auf die Welt blickt, zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen. Aber das ist ja auch das Schöne, dass es die Europäische Union gibt und man immer wieder auch gezwungen ist, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und wenn dann konstruktiver Wille vorhanden ist, dann gelingt das auch besser, als wenn man nicht konstruktiv ist.
Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen mehr. Danke fürs Kommen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.